Alle Antagane, der die höchste königliche Macht verkörperte, Steuern anziehen, seine Bürger schwer bestrafen oder sie mit Geldbußen belegen musste, war nicht gewillt, dies zu tun. Folglich zog er sich von der Ausführung seiner Pflichten zurück und beschäftigte sich mit der Durchführung verschiedener Opfer. Herr Leutnant Stefan, hier heißt es klar, dass der König manchmal Pflichten zu erfüllen hat, die nicht sehr wünschenswert sind, die er aber erfüllen muss, weil er König ist. In ähnlicher Weise war Arjuna keineswegs gewillt zu kämpfen, da es durchaus nicht wünschenswert war, mit seinen eigenen Verwandten und Familienangehörigen zu kämpfen oder sie zu töten. Trotzdem mussten die Kshatriyas solche unerwünschten Tätigkeiten als eine Sache der Pflicht ausführen. Maharaj Altadana war nicht sehr glücklich, während er Steuern einzog und die Bürger für ihre Verbrechen bestrafte. Und daher zog er sich unter dem Vorwand, Opfer durchzuführen, schon in jungen Jahren vom Königsamt zurück. Tatrabiham sankurusham paramatmanamatmadrik chayam stallokata lokatam mapa kushalena samarina. Obwohl Maharaj Altadana damit beschäftigt war, Opfer darzubringen, brachte er, weil eine selbstverwirklichte Seele war, den Herrn, der alle Ängste seiner Gewalten beseitigt, sehr intelligent hing mit vollen Dienst an. Indem Maharaj Altadana so den höchsten Herrn verehrte, erreichte er in Ekstase eingetaucht, sehr leicht seinen Planeten. Erläuterung und Schöpfung. Da Opfer im Allgemeinen von fruchtbringenden Arbeitern durchgeführt werden, wird hier besonders erwähnt, Tatapi, dass Maharaj Altadana im Grunde durch Hören und Chanten hingebungsvollen Dienst abmachte, während er nach außen hin Opfer durchführte. In anderen Worten, erfüllte diese gewöhnlichen Opfer mittels der Methode Sankirtan Yajna durch, wie es empfohlen ist. Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam Parasevanam Achanam Bandhanam Sakyam Apanivenam Shrimad Bhagavatam 7.5.23. Hingebungsvoller Dienst wird Kirtana Yajna genannt. Und indem man Sankirtan Yajna ausführt, wird man sehr leicht auf dem Planeten erhoben, wo der höchste Herr residiert. Von den fünf Arten der Befreiung bedeutet Salokya, Befreiung, den gleichen Planeten zu erreichen, auf dem der Herr residiert, und dort mit dem Herrn zu leben. So, hier hören wir von Antardana. Antardana, dem Sohn von Mahasprithu. Und hier wird beschrieben, dass Antardana ein Gottgeweiht ist. Der sich von seinen weltlichen Pflichten zurückzog, um sich in diesem Freundin zu beschäftigen. Das ist im Grunde die Bedeutung von Entsagung. Entsagung bedeutet nicht, dass man seine Pflichten vernachlässigt. In der Bhagavad Gita gibt es am 17. Kapitel, erklärt Krishna verschiedene Arten von Bußen, verschiedene Arten von Opfern und so weiter. Wir sprechen zu den drei Erscheinungsweisen Mathe und Natur. Und da heißt es, dass wenn man entsagt, weil eine Arbeit einfach nur zu schwierig ist, dann ist Entsagung und Erscheinungsweise eine Leidenschaft. Wenn man natürlich der Arbeit entsagt, um sich in irgendeinem vollen Dienst zu beschäftigen, dann ist das wirklich Entsagung. Entsagung bedeutet nicht, dass man, wie gesagt, einfach so seine Pflichten aufgibt. Ja, sondern dass man eine höhere Pflicht akzeptiert. Genau wie Prabhupada das Beispiel gegeben hat, dass er eine Familie aufgegeben hat mit einigen wenigen Mitgliedern, mit Kindern, Frauen, Kindern. Nicht, weil es einfach nur zu schwierig war, sondern sich um eine höhere, eine wichtigere Aufgabe zu widmen. Und der Prabhupada erklärt dazu, dass er nur einige wenige Kinder hatte, dass die Bewegung für Krishna wusste, in der westlichen Welt startete. Dass Krishna ihm so viele Kinder geschenkt hat. Tausende von ihnen. Das heißt, Srila Prabhupada gab uns das Beispiel dafür, dass wenn man entsagt, wenn man Sannyas nimmt, dann sollte man eine höhere Verantwortung haben, eine größere Verantwortung haben. Das ist wirklich Entsagung. sagen und nichts mehr tun, sondern dass man sich immer mit Freunden beschäftigt. Und deshalb erwähnt Schlappar diesen Vers aus dem Srimad Bhagavatam, wo der hingebungsvolle Dienst von König Atardana beschrieben wird. Und Scharanam, Kirtanam, Vishnus, Madanam, Parasevanam, Manchanam, Manchanam, Dasyam. Sakyamat Manivedanam, und Schlappar erwähnt speziell, dass sich der König mit dem Sankirtan Yavi beschäftigt hat. Das bedeutet die ersten drei, Schavanam, Kirtanam, Vishnus, Madanam. So der hingebungsvolle Dienst gründet auf diesen neuen Prinzipien, von dem Schraben und das Hören wirklich die Anfang ist. Chaitanya Charitamrita, wo der Vorgang des hingebungsvollen Dienstes verglichen wird mit den Pflanzen oder den Gewässern in der Pflanze. Da heißt es, wenn der Bhakti-Lata langsam wächst, größer und größer und größer wird. Und sogar die Umhüllung des Universums durchdringt. Ja, und letztlich Früchte, Blüten und Früchte, Früchte hervorbringen, dass man das trotzdem nur diese Pflanze immer noch verwurzelt ist. Beziehungsweise immer noch Wurzeln hat, die ernährt werden muss. Nur durch den Vorgang des Schaben und Kittern, das heißt es, man wird die Wurzeln der Pflanze äußern. Wie ist das zusammen erklärt, der Power im Bhagavatam? In Bezug auf Bharata Maharaj, dass selbst wenn man eine große Seele ist, die höchste Stufe, das hingebungsvollen Dienstes erreicht hat, wenn man den Vorgang des Hören und Chantens nicht weiterführt, dass selbst, nur selbst wenn die Pflanze noch so groß ist, sie immer noch austrocknet. Und Prabhupada erklärt in dem Zusammenhang, dass deshalb für alle Mitglieder der Bewegung von Krishna muss es unerlässlich ist, dass sie einen guten Sadhana haben. Das Sadhana ist im Grunde das, durch das wir unsere spirituelle Stärke bringen. Und Shri Prabhupada erwähnt, speziell wie gesagt in dem Srimad Bhagavatam, wo die Geschichte von Bhartamash erwähnt wird. Ja, er erklärt, dass es ganz gleich ist, in welcher Position man sich befindet, dass man die Pflicht hat, einen guten Sadhana zu hören. Ja, zum Beispiel Shri Prabhupada das Programm gegeben, das Morgenprogramm oder das Abendprogramm. Das zentriert ist sozusagen die Verehrung des Bildgestalten. Dass wir morgens früh aufstehen, dass wir gute Runden schauen, dass wir hören aus dem Shri Prabhupada und die heiligen Namen hören. In dieser Weise sind wir absorbiert, Shravanam Kirtanam. So zum Beispiel noch die Klasse des Srimad Bhagavatam. Das ist ein reguläres Prinzip. Man soll jeden Tag aus dem Bhagavatam hören, aus dem Bhagavatam lesen. In der Gemeinschaft der Vaishnavas. Transzendentale Themen diskutieren. Zweifel bereinigen. Oder heißt es im Srimad Bhagavatam heißt es, Anasta Prayesha Vadesha Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloki Bhakti Bhagavati Nashtaki. Wenn man regelmäßig aus dem Bhagavatam hört und den Bhagavatas dient, den großen Seelen dient, wird alles, was leidvoll ist für das Herz, fast gänzlich vernichtet. Und der hingebungsvolle Dienst zu Krishna wird zu einer unwiderruflichen Tatsache. Und da heißt es, wenn man sich in dieser Weise beschäftigt, verschwinden langsam die Verunreinigungen von Seiten der Erscheinungsweise der Unwissenheit, der Leidenschaft und Unwissenheit. Tadaraj, Tavobhava, Kama, Lobadayaschaye. Das heißt, die Gier und Lust verschwinden langsam aus dem Herzen, wenn sie in dieser Weise beschäftigen. So, und in dieser Weise heißt es im Bhagavatam, mit der Gottarbeite verankert. Fest verankert in der Erscheinungsweise der Reinheit. Wenn man den Vorgang weiter fortsetzt, wird er langsam verankert in der Erscheinungsweise der Shuddha-Sattva, der Reinheit. Und letztlich, als Resultat dessen, weil der Gottgeweihte mehr und mehr spirituell gestärkt wird und mehr seine Anziehung, ganz natürlich Anziehung zu Krishna, erweckt, werden alle Knoten oder alle Seile, die ihn sozusagen an der materiellen Welt festhalten, werden langsam durchtrennt, werden langsam gelöst. Nun ist es nicht möglich, diese Seile zu lösen durch künstliche Bemühungen, das heißt durch einfache Entsagung, durch philosophische Spekulationen, sondern wir müssen es lernen, von Krishna angezogen zu werden. Wir müssen unsere ganz natürliche Anziehung zu Krishna wieder erwecken. Weil in dem Maße, wie wir angezogen werden zu Krishna, in dem Maße werden wir frei von der Anziehung an die materielle Welt. Vasudevi Bhagavati Bhakti Yoga Priyojita genannt Ashwaidahin Jnana Chaya Vahitpala. Da heißt es im gleichen Kapitel, im zweiten Kapitel des Bhagavatam, im ersten Kanto heißt es, wenn man Vasudeva verehrt, wenn man Krishna verehrt, dann bekommt man zwei Nebenergebnisse. Das erste ist, dass man losgelöst von der materiellen Welt. Und das zweite ist, dass man Motiv und das Wissen bekommt. Das heißt, man wird frei von allen Begriffen, von allen materiellen Designationen, materiellen Bezeichnungen. Und Srila Prabhupada in dem Zusammenhang erklärt, dass diese materiellen Bezeichnungen quasi Produkt unseres Wunsches sind, zu genießen in der materiellen Welt. Und das heißt, dieser Wunsch in der materiellen Welt zu genießen wird langsam gereinigt, verändert. Und es ist unser ursprünglicher Wunsch, dass wir Krishna lieben, Krishna lieben. Aber diese ursprüngliche Liebe zu Krishna, die ursprüngliche Anziehung zu Krishna umgewandelt ist, erst einmal umgewandelt durch den verunreinigen Einfluss von den Erscheinungsweisen, Leidenschaft und Unwissenheit, und sich in Lust umgewandelt hat, ist es sehr, sehr schwierig, diese Lust wieder in Krishna-Bewusstsein, Prema umzuwandeln, Karma und Prema umzuwandeln. Und dazu bedarf es noch sehr viel Ernsthaftigkeit, sehr viel Bemühungen. Es muss sehr strikt sein, es muss eine Führung haben, eine gute Gemeinschaft haben und so weiter. Genauso wie das Beispiel, was im Chaitanya Charitamrita gegeben wird, mit dem Wachstum der Pflanze des Bhakti-Lata. Das ist ein so schönes Beispiel. Wenn wir eine kleine Pflanze haben, eine zarte Pflanze haben, dann müssen wir die sehr gut beschützen. Und wir müssen uns bemühen. Wir müssen uns ständig um sie bemühen. Wir müssen sie aus dem Sonnenlicht nehmen, wenn die Sonne zu stark scheint. Oder wir müssen sie beschützen vor der Kälte, vor Ungeziefer, vor allem durch Störungen von außen. Wie zum Beispiel jetzt hier Tulsi Devi erschienen. Wenn wir Tulsi nicht beschützen, dann wird Tulsi uns wieder verlassen. So. Wir können das nur in dieser Weise ganz praktisch sehen. Wenn Krishna, wenn wir Tulsi beschützen, wir uns ein bisschen kümmern um Tulsi, ein bisschen bemühen, dann wird Tulsi sehr schön wachsen. Nur wir sehen das manchmal in Tempeln, wo die Gottgeweihte sehr bemühen um Tulsi, dass Tulsi sehr, sehr unglaublich wachsen. Zum Beispiel kann ich mich erinnern, in Heidelberg, im alten Heidelberger Tempel. Und hatten die Tulsi-Pflanzen, die waren schon seit Jahren da. Und obgleich sie nur immer unter künstlicher Beleuchtung, künstlichem Licht standen, wuchsen die unheimlich. Und nicht nur einfach so, die weiden sich nicht nur einfach aus, sondern sie wurden richtig dicht. Sehr schön. Und das war einfach, das war einfach nur daran, dass die Gottgeweihte sich sehr bemüht haben um Tulsi. In der gleichen Weise ist unser Keimling oder unsere Pflanze singen uns vor den Dienstes, ist auch sehr, sehr anfällig. Wenn wir diese Pflanze nicht beschützen, wenn wir unseren Vorgang des Singen uns vor den Dienstes vernachlässigen, oder wenn wir vernachlässigt werden, dann kann diese Pflanze sich nicht entwickeln. Und deshalb ist der Sadhana so wichtig. Wir haben da gestern darüber gesprochen, gestern Abend im Meeting, in diesem Text, den Kimalishi vorgelesen hat, da wende ich der Baba die Vers, Mangun Chayo, Ya, Vichadina, Panayin, Nasir, Vahim, Sagunan, Samatitachan, Brahman, Mugu Chayakalam, Vichadina. Das ist ein sehr schöner Vers. Prabhupada zitiert diesen Vers sehr oft. Nur wir haben es gerade in diesem, besonders in diesem Kanto, nur den wir jetzt die ganze Zeit schon gelesen haben, haben wir bemerkt, dass der Prabhupada so viele Male diesen Vers zitiert in der Erläuterung. Und dieser Vers besagt, dass wenn man sich mit dem vollen Dienst beschäftigt, ohne abzuweichen, das heißt, wenn man fixiert bleibt im hingungsvollen Dienst, dass man dadurch ganz natürlich durch die Gnade Krishnas den Einfluss der Erscheinungsweise der materiellen Natur gewinnen kann und gefestigt werden kann auf der befreiten Ebene. Da heißt es, Brahma Bujaya Kalpa, dass man auf der spirituellen Ebene gefestigt wird. Und was bedeutet, dass man auf der spirituellen Ebene gefestigt wird? Und was bedeutet, dass man die Brahma Bujaya Stufe hat? Im letzten Kapitel der Bhagavad Gita, im 18. Kapitel, sagt Krishna, Brahma Bhuta Prasanat Manasochati Nakamushati Samasarveshu Bhuteshu Vatpatim Tapatim Parama. Das bedeutet, wenn man die Brahma Bhuta Stufe erreicht, wenn man auf der spirituellen Ebene gefestigt ist, dann wird man frei von Sinn, wie sagt man, Hankering,
nur von Wünschen und von Klagen.
Das sind normalerweise unsere Beschäftigungen in der materiellen Welt. Ja, und ganz natürlich beschäftigt. Wir sind ständig bemüht, irgendwas zu bekommen. Wir machen immer Pläne. Und dann lamentieren wir auch. Ja, weil diese materielle Welt hat einen Ort des Leids. Und weil wir immer, nur selbst wenn wir noch so großartige Erfolge haben, dass wir früher oder später alles verlieren. Ich kann zum Beispiel, dass die Menschen hart arbeiten, um Geld zu verdienen. Weil sie sich erhoffen, dass sie mit diesem Geld alles ermöglichen kann. Aber das gleiche Geld wird die Ursache für so viele Probleme. Und letztlich verlieren wir das Geld oder geben es auf. Oder jemand kommt und nimmt das Geld ab. So viele Parteien. Die dann streben, um das Geld abzunehmen. Na, solcher Dinakamshati, Samasarvesha Bhuteshu. Auf der befreiten Ebene entwickelt man diese transzendentale Sicht, diese transzendentale Haltung in Beziehung zu anderen Lebewesen, dass man versteht, dass alle Teile oder alle Lebewesen Teile Krishnas sind. Samasarvesha Bhuteshu. Und Sama bedeutet, dass sie alle gleich sind. Da gibt es einen anderen Vers in der Bhagavad Gita, wo Krishna sagt, wo die Sicht eines Samadarshana, Vidya Vinaya Sampane Brahmanika Vihashti, Vidya Eva Sampagecha, Pandita Samadarshana. Pandita Samadarshana bedeutet ein Gelehrter. Pandita, ein wirklich Gelehrter. Eine Sicht, dass man das alle Lebewesen auf der gleichen Ebene sieht. Ja, ob es ein Hund ist, ob es eine Kuh ist, ja, ob es ein gelehrter Brahmana oder ein Hundeesser ist, ja, ist sie alle auf der gleichen Ebene. Ja, habe ich gerade heute Morgen Prabhupada gehört, wo Prabhupada darüber spricht, was ein wirklicher Pandit ist, ja, ein wirklicher Gelehrter ist, was das Produkt oder das Ergebnis von Erziehung ist. Und der Prabhupada spricht darüber, dass Erziehung im Grunde bedeutet, dass man diese Sicht entwickelt. Dass man diese gleiche Sicht, dass man Gott bewusst wird. Und er sagt, dass alle anderen Arten von Erziehung im Grunde keine wirkliche Erziehung sind. Sondern dass Brahman, dass die spirituelle Erziehung im Grunde die einzige wirkliche Erziehung ist. Und deshalb erklärt er, dass normalerweise in der vedischen Gesellschaft nur Brahman als wirklich erzogen wurde. Dass Brahman als nur die einzigen waren, die eine wirkliche Erziehung bekamen und die wiederum andere, unterwiesen und anleiten. Und Prabhupada erklärte auch, zusammen mit diesem Vers, mit dem Vita Vinaya Sampane, erwähnte der Prabhupada auch von Chanakya Pandit, diese Aussage, dass das Symptom eines gelehrten Menschen, oder das Symptom eines gelehrten Menschen darin besteht, dass er sich in drei Wachen, dass er drei Verhaltensweisen hat. Ja, dass er nämlich alle Frauen, die nicht seine, dass er allen Frauen die gleichen Respekt erweist wie seine eigene Mutter. Und dass er fremdes Eigentum niemals berührt. Genauso wenig, wie man Abfall in der Straße berührt. Und dass er auch nicht bereit ist oder es vermeidet, anderen Leid zuzufügen. Was er nicht will, dass ihm selber zufügt. Manche der Papa, der König des Samen, ist das die Symptome eines gelehrten Menschen. Und er erklärt dazu, er fordert heraus. Er fordert die modernen Erziehungs- Bildungssysteme, Erziehungssysteme heraus. Man sagt, wo sind diese Symptome in den Studenten? Wo finden wir diese Symptome in den gebildeten Menschen heutzutage? Und das ist wirklich der Paar, weil sie im Grunde nicht wirklich gebildet sind. So, wirkliche Bildung ist spirituelle Bildung. Und das bedeutet nicht, dass man spirituell gebildet ist, dass man nicht weiß, wie man sich in der materiellen Welt bewegt. Im Grunde heißt es, dass Brahman ist, nicht nur theoretisches Wissen haben, sondern auch praktisches Wissen. Wir sehen zwar, es gibt viele Beispiele von Brahmanas, nur die auch praktische Beispiele geben, zum Beispiel Drona Acharya. Drona Acharya war ein großer Brahmana und zugleich war er sehr erfahren in der Kriegskunst. Und wir sehen zum Beispiel in der Bhagavad Gita, dass er sogar Teilnahm an der Schlacht. Er war der Lehrer von den Pandavas oder von den Kurus, von den Pandavas. Er war nicht nur ein theoretischer Lehrer, sondern auch sehr praktisch. Er wusste auch, wie man notfalls kämpft. Aber der Kläger zumindest manchmal Brahmanas auch die Position von Kshatas annehmen können oder auch von Vaishyas, aber dass sie niemals nur die Position von Shudras akzeptieren. Nur wenn Not am Mann ist, den Brahmanas, nur weil sie alles Wissen haben, in der Lage, alles Mögliche zu tun. Dann das nächste ist Sama Darshina, dass man die gleiche Sicht entwickelt gegenüber allen Lebewesen. Ramaguta Prasanna Prasutu Dina Sama Sarveshu Bhuteshu Madhubok Dim Lapani. Oh, eine Qualität habe ich vergessen am Anfang. Ramaguta Prasanna. Prasanna bedeutet, dass wenn man sich auf dieser Ebene befindet, ist man immer, freudvoll davon?
Voller Freude.
Ja, es war immer voller Freude. Nur ganz leicht was passiert und immer losgelöst. Man lässt sich nicht beeinflussen von den ganzen Dualitäten der Materie. Und dann die letzte Qualität, die Krishna erwähnt. Brahma Buddha Prasanna Sut Samasarveshu Bhuteshu Madhubok Dim Labhadevanam bedeutet, dass eine solche befreite Person ganz natürlich sich im Himmelsfreundienst beschließt. Dass sie sich ganz natürlich angezogen fühlt vom Himmelsfreundienst. Dass es ihre natürliche Beschäftigung ist, sich im Himmelsfreundienst zu beschäftigen. So, das sehen wir noch ein Beispiel der großen Persönlichkeit. Zum Beispiel eine der Dinge, die ich schon oft erwähnt habe, die mich im Prabhupada sehr beeindruckt hat. Eine der Qualitäten Prabhupada war, wie natürlich der Prabhupada ein Gott war. Wie ganz natürlich er sich im Hingebungsvollen Dienst beschäftigt. Wie der Hingebungsvolle Dienst und das Krishna muss das Natürlichste von der Welt. Und wie alles andere völlig unwichtig, völlig unbedeutend, aber unnatürlich war. Und das konnte man spüren, wenn man Shri Prabhupada zusammen war. Wurde man ganz automatisch inspiriert im Hingebungsvollen Dienst. Es wurde alles. Und der Hingebungsvolldienst wurde einfach das Natürlichste von der Welt. Und in der Anwesenheit von Shri Prabhupada wurde alles Materielle absurd. Shri Prabhupada so gefestigt in dieser Position und diese Entschlossenheit, Krishna zu nehmen, dass einfach die Bodhis von dem gleichen Enthusiasmus auch inspiriert und bereit waren, so viele Dinge zu tun und aufzugeben. So, das ist der Wert der Gemeinschaft, großer Seelen. Und wenn diese großen Seelen nicht da sind, dann sitzen wir halt da mit unserer eigenen Begrenzten, ne, unserem eigenen Begrenzten Auffassungsvermögen, unserem eigenen Begrenzten Krishna aus. Aber wenn wir manchmal die Möglichkeit haben, Gemeinschaft mit großen Seelen zu haben, dann ist es eine ganz besondere Gnade, dass wir mal sozusagen einen Blick in einen Bereich, wie sagt man das, in einen Bereich blicken können, den wir normalerweise nicht sehen. Genau wie ich gestern erklärt habe in der Versammlung, wenn solche großen Persönlichkeiten da sind und die geschmückt sind mit den Qualitäten und Sadhu sind, dass sie sich automatisch auch bemühen um andere, ihnen diese Sicht zu geben, um sich zu erheben über die Erscheinungsweisen, über die niedrigen Erscheinungsweisen, um die Dinge in der richtigen Perspektive zu sehen. Und das ist im Grunde, wie ich gestern erklärt habe, das ist im Grunde das wichtigste Moment. Und das sind sehr wichtige Momente in unserer ewigen Existenz hier in der materiellen Welt. Dass wir so solche großen Persönlichkeiten mal einen Blick tun können, in diesem Bereich, wenn es Krishna muss sein. Und dadurch die Möglichkeit bekommen, uns zu entscheiden, Dinge aus einer anderen Perspektive zu sehen als der materiellen Perspektive. Da heißt es in der Bhagavad Gita, im vierten Kapitel, wo Krishna über transzendentales Wissen spricht, wo er über die Notwendigkeit eines spirituellen Meisters spricht. Da hat Krishna im vierten Kapitel, da beschreibt Krishna verschiedene Vorgänge, die man spirituelles Wissen entwickeln kann, auf die Ebene der spirituellen Verwirklichung erhoben werden kann. Und zum Schluss sagt Krishna, wenn du die Wahrheit erfahren willst, und wenn du wirklich interessiert bist, die Wahrheit zu erfahren, dann nähere dich einem spirituellen Meister. Und er gibt die Qualität, eine der Qualitäten des spirituellen Meisters, Tattva-Darshi. Er sollte sich einen Tattva-Darshi nähern, jemand, der die Wahrheit sieht. Der nicht mehr verblendet ist von den niederen Erscheinungsweisen. Und wenn wir diese Möglichkeit haben, erklärt uns Krishna, wenn wir eine Möglichkeit haben, uns mit Tattva-Darshis oder Tattva-Darshis Gemeinschaft zu haben, dann sollten wir es dreifacher Weise verhalten. Wir sollten die Möglichkeit nutzen, um dieser Person hinzugehen. Wir sollten Fragen stellen dagegen haben. Und wir sollen dieser Person dienen. Und Prabhupada erklärt, dass ohne dass wir bereit sind, uns hinzugehen und zu dienen, ist im Grunde Fragen stellen von nicht sehr effektiv. Nur weil Prabhupada erklärt, dass Fragen stellen im spirituellen Leben bedeutet nicht, dass man herausfordert, sondern dass man bemüht ist, dass man wirklich Antworten sucht auf brennende Fragen, auf die existenziellen Fragen. Und dass man bereit ist, auch konsequent zu sein. Das heißt, wenn man die Antworten bekommen hat, dass man auch bereit ist, diese Antworten in die Tat umzusetzen. Und wenn wir verstanden haben, dass wir den 35. Vers im 4. Kapitel geschrieben, nachdem Krishna die Wichtigkeit des spirituellen Meisters erklärt, oder wie sagt man, die Gemeinschaft, die Hilfe des spirituellen Meisters betont hat, erklärt Krishna im nächsten Vers, was wir lernen oder was wir erreichen sollten durch die Gemeinschaft mit einem spirituellen Meister oder die Anwalt des spirituellen Meisters. Und erklärt, dass man nicht verstehen sollte, dass alle Lebewesen Teile Krishnas sind. Das ist ein Eigentum. Das heißt also mit anderen Worten, dass wir und unsere Veranlagung und unsere Position daran besteht, dass wir seine ewigen Diener sind. Mamayi Vang Saji Valoke Ji Vabu Pesana Manasha Stalin. Also Krishna sagt, die Lebewesen sind meine ewigen fragmentarischen Teile. Aber durch ihr begrenztes und ihr bedingtes Leben kämpfen sie sehr hart mit den sechs Sinnen, zu denen auch der Geist gefallen. So, das ist unsere Position. Also wir kämpfen sehr hart in der materiellen Welt. Und letztlich verlieren wir immer. Und letztlich werden wir immer, wie sagt man, beherrschen uns die. Wie sagt man,
überkommen.
Ja, werden wir überkommen von der Materialität. Genau das Beispiel von Schopenhauer gegeben hat, mit dem Schwimmen. Ah, oder mit dem, wie sagt man, Schwimmen? Sportler. Ja. So, die können sehr viel, die können sehr großartige Schwimmer sein.
Ja.
Die können alle möglichen, wie sagt man, Diplome bekommen. Aber letztlich müssen wir aufgeben. Das heißt, jemand kann schwimmen und schwimmen. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber in der Vergangenheit gab es manchmal so, in den Zeitungen wurde erwähnt, dass irgendjemand von Frankreich oder von Belgien geschwommen ist nach England rüber durch den Kanal. Und dann wurde er begleitet von allen möglichen Fernsehen, Hubschraubern und alles Mögliche. Großartig, eine große Sensation. Und wie lange können die schwimmen? Selbst wenn der durch den Kanal schwimmt. Und wenn er einfach kein England wäre, der würde einfach weiter und weiter schwimmen, wenn er eines Tages wieder runtergehen. Nur in der gleichen Weise können wir großartige Schwimmer sein in der materiellen Welt. Aber letztlich gehen wir alle runter. Das heißt, wir sind nur unsere verhandlungsmäßige Position, dass wir sehr bedingt sind, sehr winzig sind. Und je früher wir verstehen, dass wir winzig sind, dass wir kleine Teilchen in der Krishna sind, desto besser. Und das ist das Beispiel, was uns die großen Seelen gibt. Obgleich Artardana, ein Kshatriya war, sehr, sehr mächtig war. Als Sohn Prithu Maharaj hat er praktisch an der unangefochten gemacht. Und trotzdem verstand er sich als ein demütiger dieser Menschen. Das mögen wir schon so oft gehört haben, aus dem Srimad Bhagavatam von heiligen Königen. Dass die Könige der Welt entsagten und sich wir hängen uns vor den Dienst beschäftigen. Aber da ist eine andere sehr wichtige Bedeutung zu dieser Verhaltensweise der Könige. Normalerweise, wenn jemand sehr, sehr mächtig ist, sehr reich ist und sich in der Position befindet, wie zum Beispiel diese vedischen Könige und völlig die höchste Position einnehmen, unangefochten waren, in dieser Position zu entsagen, war im Grunde eine große Leistung. Wir sehen das manchmal in der Vergangenheit, wenn die Buddhis zum Tempel gekommen sind, noch gejoint sind, wie wir sagen, und ein bisschen was mitgebracht haben von dem, was sie hatten. Sei es ein Auto oder ein paar Bücher oder ein Tape Recorder, irgendwas. Und vielleicht ein bisschen Geld auf dem Konto. Oder viele, die auch gekommen sind, gar nichts hatten. Wenn die alles aufgegeben haben, das war keine so große Leistung. Aber wenn man sehr viel hat, eine unangefochtene Position und so viele Möglichkeiten zur Sinnbefriedigung und in dieser Position von einem Tag zum anderen aufzugeben, das ist wirklich interessant. Wir sehen das zum Beispiel im Beispiel von Parikshit Maharaj. Als Parikshit Maharaj erhörte, dass er in 7 Tagen sterben sollte, gab er sofort alles auf. Und er erklärt Shri Prabhupada im Bhagavatam, dass Parikshit Maharaj ein so mächtiger Gottgeweihter war, dass er leicht den Fluch Shringis, hätte annullieren können. Aber das Parikshit Maharaj ist als eine ganz besondere Möglichkeit und den Fluch akzeptiert, nur in dieser Welt zu entsagen und sich vorzubereiten für den Tod. Nun, das heißt im Bhagavatam, als Parikshit Maharaj die Welt aufgab und sein Reich aufgab, gab alles auf. So wie man sich seinen Stuhlgangs entsagt. Genau wie wir zum Beispiel zur Toilette gehen und entleeren uns. Lamentieren wir auch nicht über das, was wir da verloren haben. Obwohl das ein Teil von uns ist. In der gleichen Weise heißt es, dass Parikshit Maharaj in der gleichen Weise der Welt entsagte. Ohne jede Anhaftung war er in der Lage, alle Dinge zu entsagen. Das ist ein großes Beispiel. Es gibt viele solche Beispiele. Wie zum Beispiel auch König Prithu. Prithu entsagte auch. Gab alles auf. Oder Yudhishthira. Da kam auch der Zeitpunkt, wo alles aufgab. Oder Ramachandra auch. Ramachandra ist ein Krishna. Aber da gibt es so viele Beispiele. Und das ist das vedische Prinzip. Dass das Leben nicht nur dazu benutzt, die Sinne zu befriedigen, dass man zu einem bestimmten Zeitpunkt der Welt entsagt. Und normalerweise, wie Paul erklärt, sollte dass man nur das, ungefähr um die 50 Jahre, nur sollte man der Welt, entsagen. Nur dass das Leben ist eingeteilt in vier Teile. Erst die Ausbildung, dann das Familienleben, dann das Zurückgezogensein, dann die Entsagung. Also ein sehr wissenschaftliches Prinzip. Und das sehen wir hier. Welche Fragen zu den Kommentaren?
Das heißt, dass die materielle Welt in der Person Bürgers dargestellt wird. Und die Person Bürgers hat 8 Arme und viele Waffen in den Armen. Und das heißt, besiege mit dem Schwert des Wissens die unersättliche Lust, also die, den unersättlichen Feind dieser Welt, die Lust. Kann man sich das jetzt vorstellen, dass man sozusagen gegen diese Durga im bildlichen Sinne kämpfen muss? Oder ist das nur eine Metapher, mit der man sagt, dass man sich durch Wissen von der Materie loslösen kann, man die spirituelle Ebene anhaben kann, Krishna?
Es wird besser, wenn man, wenn man Fragen stellt, erstmal im Zusammenhang mit dem, was, was in der Klasse behandelt wird.
Ja, im Zusammenhang, dass du gesagt hast, wir werden von der materiellen Welt bekommen, wir werden von ihr attraktiviert, angezogen in der spirituellen Welt. Und das ist der Punkt. Also das ist der Feind. Der Feind hat mich sozusagen gefangen genommen. Jetzt muss ich ihn kennenlernen, um ihn zu besiegen. Also sozusagen, ich möchte wissen, was...
Das ist sehr notwendig. Da gibt es eine Analogie, dass wenn man sich im Dschungel befindet und man ein Buschmesser benutzt, um sich durch den Dschungel zu arbeiten, sozusagen ein Pfad zu machen, dann heißt es, wenn man das Buschmesser benutzt, dann wird das nach einiger Zeit, wird es immer wieder, wie sagt man, wird wieder stumpf. Und genauso nur heißt es, dieses Buschmesser ist wie die Intelligenz. Für die Intelligenz. Und um das Buschmesser regelmäßig wieder anzuschlagen, muss man einen sehr guten Sadhana haben. Das ist der Vorgang des Sadhanas, der Vorgang des Schleifens. So, wenn wir so viel Wissen haben, aber solange wir keinen so guten Sadhana haben, ist das Wissen oder auch unsere Intelligenz ist nicht sehr, wie sagt man,
scharf.
Nicht sehr scharf, nicht sehr klar. Deshalb ist es nicht nur eine Frage von Wissen, sondern es ist vor allen Dingen eine Frage von Reinheit. Ja, weil es gibt halt nur das aber zu der Farbe, wir haben die Achayas und diesen Vorgang des Satana gegeben. Also Krishna wusste das auch, oder Hingabe voller Dienst auch bekannt als Buddhi Yoga. Ne? Buddhi Yoga bedeutet, dass man, ne, dass man ohne Intelligenz benutzt, im Dienst von Krishna. Ne? Um herauszukommen aus diesem Fehlsaal der materiellen Existenz. Dass man nicht sozusagen unsere Intelligenz nur an der Kathroge abgeben, wenn wir in den Tempel kommen. Oder zu irgendeinem vollen Dienst beschäftigen. Sondern wir sollten alles benutzen: unsere Intelligenz, unser Geist, unsere Sinn. Alle unsere Energie, unsere Fähigkeiten und so weiter.
Weil geht es dann mit dem Sadhana? Inwieweit kann man das planen? Halbe Stunde genau, Viertelstunde genau, Minuten genau?
Ich weiß nicht, auf was du dich beziehst.
Wenn wir planen, unsere Zeit so genau wie möglich einzuteilen, damit wir unsere Intelligenz schärfen können, wie genau können wir sein? Wie viel Spielraum bleibt? Wie genau kann man das planen?
Das ist schon alles reguliert. Das ist schon alles geregelt. Ne? Wir stehen morgens früh auf, dann gibt es Mangelati. Wir machen jetzt keinen offiziellen Mangelati, wir machen unser eigenes Mangelati. Machen wir unser eigenes, feiern wir den spirituellen Meister. Mit den Gebeten, die dazu uns gegeben wurden von den Achayas. Wir chanten unsere Runden, wir feiern sie. Wir lesen aus dem Bhagavatam. Und wenn da kein Mensch ist, dann machen wir das alles anders.
Es gibt ja immer Ungenauigkeiten, Ungereimtheiten, Uneinstimmigkeiten, dass manchmal alles drunter und drüber geht. Und das ist dann, wenn das Sadhana nicht stimmt, ist meistens die Ursache.
Anyway, aber deine Frage war, wie man das, wie man die Zeit einteilt. So gut wie es geht. Oder?
Ja, ich denke, es kommt nicht auf die Minute drauf. Das ist ja völlig egal. Das hat auch nicht was mit Minuten zu tun. Es kommt auf die Einstellung drauf an. Und wenn ich zum Beispiel wirklich da irgendwann meinen Sadhana mache und halt durch die Umstände halt, sagen wir mal jetzt, eine Aufgabe habe, wie zum Beispiel Kucha zu machen. Und irgendwelche Umstände sind halt mal so, dass ich mal zwei Minuten später komme, ist nicht das Problem. Aber wenn ich mich einfach so irgendwie meine Gedanken weg habe, ist das schon ein anderes Problem. Das ist meine persönliche Sache. Aber ich wollte jetzt auch noch eine andere Frage stellen. Und zwar hast du ja gesagt, wenn man halt jetzt den Weg strikt geht, dann wird man erhoben. Weil erhoben, man kommt dann weiter.
Achso,
erhoben. Nach oben, erhoben. Und ich denke mir, es ist ja auch so ein Problem in Kali Yuga, dass man halt nicht sehr strikt ist durch die ganzen Umstände. Aber wenn man ernsthaft ist, ist ja nicht auch in Kali Yuga Ernsthaftigkeit, dass man trotzdem, wenn man Fehler macht, wenn man fällt, sagt, okay, Maya hat wieder mal gewonnen, aber trotzdem nicht ganz weiter. Dass man immer weiterkämpft. Ne? Dass man
sagt, aber immer erklärt, dass Ernsthaftigkeit sich manifestiert in der Form von strikt sein.
Ja, aber ich meine, was ist jetzt strikt? Ist es strikt, dass ich von heute auf morgen plötzlich so wäre, oder dass ich sage, in 10 Jahren, dass ich sage, okay, jetzt schenke ich meine Runden, aber jetzt habe ich ein Problem mit Sexualität, oder ich habe ein Problem mit Drogen, oder ich habe ein Problem damit. Und ich bin dabei und plötzlich irgendwelche Umständen falle ich wieder. Das heißt also, ich nehme dann bei Drogen oder ich falle dann und sage, okay, und dann kommt es wieder und sage ich, nee, also Maya hat mich jetzt gepackt, also ich versuche es weiter. Sodass man halt sagen kann, sagen wir, nach 10 Jahren ist das dann irgendwie abgetragen und dann hat das plötzlich geschafft. Und dann geht da wieder eine Stufe weiter.
Das ist ein allmählicher Vorgang. Sehr allmählich.
Ja, das ist also...
Ja, die Frau hat erklärt, das ist ein Kampf.
Ja.
Wenn man Gott geweiht wird, das ist ein Kampf, wie eine Kriegserklärung gegen Maya.
Ich habe immer so im Kopf unter anderem, was Rauch hat auch gesagt, dass einer unter der Dusche steht, dass er halt sich schrott. Und das ist für mich halt nicht 5 Minuten duschen oder 10 Minuten, sondern das ist das ganze Leben. Also in diesem Verständnis ist es auch zu deinem. Weil ich habe manchmal immer so im Anfang immer gehabt, so dass die Leute immer, also so habe ich es immer verstanden, man muss plötzlich, kommt ins Krishna-Bewusstsein und man muss dann plötzlich ganz von heute auf morgen alles aufgeben, alles nur noch vorne gucken und wer das nicht macht, ist einfach in Maya und hat eigentlich auch verschlossen, ist das normal. Ich denke, wenn die Ernsthaftigkeit
in Bezug auf das, wie sagt man, den allmählichen Reinigungsvorgang, dass der Reinigungsvorgang wird feiner und feiner und feiner und feiner und feiner. Und zum Beispiel, wenn wir nur einige Jahre die Bodhi sind, können wir sehen, dass wir in unserer Wahrnehmung, in unserer Wahrnehmung von dem, was Maya ist, auch subtiler und subtiler und subtiler und subtiler werden. Wenn wir zum Beispiel am Anfang, ich kann mich erinnern, als eigentlich ich die Bodhi wurde, und die Bodhis manchmal so gesprochen haben über Sexualität und sowas, habe ich oft gedacht, das ist unheimlich übertrieben. Aber wenn man mehr und mehr und mehr Fortschritt macht im Krishna, dann versteht man das. Das ist im Grunde, dass es so viele subtile Bereiche gibt, auf denen wir auch arbeiten im Krishna. Das ist nicht nur eine grobe Ebene, dass wir einfach nur die 4 Prinzipien befolgen, sondern müssen auch unseren Geist rein, unseren Geist deuten, unser Bewusstsein rein. Wenn wir einfach nur mechanisch handeln und im Inneren, nur wie Krishna selbst sagt, und im Inneren immer noch angehaftet ist oder sogar unsere materiellen Wünsche kultivieren, oder auch heimlich kultivieren, das ist nur eine Frage von Zeit, dass wir wieder herunterfallen, wieder angezogen. Ja, so. Das heißt, nur der Spur des Krishna Muster wird feiner und feiner und feiner und feiner. Ja. Nun zum Beispiel hat Prabhupada auch erklärt, dass die letzte Falle meines, die letzte Abweichung immer noch, ist das Wort, dass wir zum Beispiel von Brahman angezogen werden oder von sowas. Oder von, zum Beispiel von Konzepten der Unpersönlichkeit oder vom Sahajaism zum Beispiel. Äußerlich betrachtet macht das alles eins. Wir mögen das gar nicht so wahrnehmen am Anfang. Das ist zum Beispiel, als Prabhupada die Bewegung begann. Da sprach Prabhupada manchmal, war Prabhupada manchmal sehr erregt, wenn er gegen die Mayavadi sprach. Und die Devotis verstanden oft gar nicht, auf was er das bezieht, was eigentlich die Mayavadi sind. Von denen er die ganze Zeit, das waren immer so, wie sagt man, so Scheingefechte mit den Mayavadi. Und das dauert eine ganze Zeit, bis die Devotis überhaupt verstanden, was Mayavadi sind und was diese Verunreinigung der Mayavadi-Philosophie ist. Und auch die Verunreinigung von Sahaja ist. Von Sahaja-Tum. So, deshalb sollten wir uns führen lassen. Wir sollten diese Bücher von Shri Prabhupada sehr gewissenhaft lesen, regelmäßig. Wir sollten sehr erfahren werden an diesem Wissen, dass uns barmherzigerweise die Achayas gegeben haben, um uns zu schützen, um bewaffnet zu sein, in Momenten, wo uns Gefahr droht. Dass wir nicht bei unserem eigenen Geist und bei unseren eigenen Spekulationen suchen zu finden. Ja, am Anfang macht man fanatisch sein. Und vor allem, normalerweise ist es so, wenn man jung ist, ist man fanatisch. Ist man ein fanatischer Hare Krishna, fanatischer Mokka, fanatischer Linke, fanatischer Rechte, fanatischer Student, ein fanatischer Liebhaber. Alles Fanatismus, wenn man jung ist. Aber man kann das halt praktisch sehen, oder? Wenn man älter wird, ist der Fanatismus nicht mehr der gleiche, oder? Ja, einfach ein bisschen gelassener, ein bisschen ruhiger. Ja, vor allem sieht man, wie sich die Welt entwickelt, dass es nichts Neues unter der Sonne gibt, dass sich alles wiederholt. Also wenn man jung ist, dann denkt man, oh, das, sowas gab es noch nie. Ne? Das, was ich jetzt mache oder was wir machen, das gab es noch nie. Und nach einiger Zeit sind wir das. Das wiederholt sich alles. Frau hat gesagt, es gibt nichts Neues in der Sonne. Und man sieht das auch in der Entwicklung der Devotis. Wenn man einige Devotis ist, kann man schon fast vorhersagen, was die Devotis machen, wenn dazu kommen. Wenn sie bestimmte Richtungen gehen, bestimmte Wünsche haben und so. Aber mehr oder weniger kann man sehen. Und das war das Gute in der vedischen Kultur zum Beispiel. Da waren immer ältere, wie sagt man, ältere Menschen da, von denen man Rat bekommen konnte. Zum Beispiel die Großmutter oder Großvater. Und die waren, wenn sie ihr Leben lang religiösen Prinzipien gefolgt waren, dann waren sie ganz natürlich weise. Oder waren erleuchtete Seelen im Alter. Und die konnten sehr wertvolle Ratschläge den jüngeren Generationen geben. Ich weiß nicht, ich bin ein bisschen ausgeschweift. Noch jemand Kommentar? Sancho, Prabhu. Wollen wir einen Comment?
Covered everything.
Anyway, would be nice very important. Some comment for my inspiration.
Your emphasis on this strict sadhana is so important in order for us to really keep in this fire of devotion and trying to remain steady and fixed. So avoid all these dangerous situations.
And you can see
Prabhupada One of the last things, that film that they made of Prabhupada in the last days, I think he mentioned that you should always have Guru Maharaj.
He's mentioned that million times.
Many times.
When you read Prabhupada's letters, it's amazing. How often Prabhupada speaks about these points.
Yeah.
And how often he finishes his letter saying, please follow the four regulated principles very strictly and chant your 16 rounds without fail.
Yeah.
It was almost like a mantra that Prabhupada would put in there. You know? Yeah. And he did not only write it to new people, the new bhaktas. You know, he used to write it even to his leaders, you know, who were in topmost positions. And you would wonder why would he write this to his leaders. You can just see how where the emphasis, where Prabhupada put his emphasis. I even remember one letter Prabhupada wrote. He said, he was speaking about the four principles, and he was saying about chanting rounds, and then he was saying about the spiritual program, and then he said, unless you have this, there's no question of spiritual life. Tough, no? Especially nowadays.
Yeah.
You know, when you hear things like that, it sounds like like the bygone ages.
What I noticed in other temples in India is the beginning of the Prabhupada wrote in the center of the writing. It's all like this.
Put on the walls.
Right.
Mm.
And I haven't seen any of these things actually.
No.
That's something. It's really nice.
Prabhupada actually said it all. He's our founder and child. He gave us everything. And he said it. I gave you the frame, he said. Now you have to fill it. Not just like a picture frame, you have to pull a picture yourself. And the frame is what we're talking about now, the sadhu. It's a real frame. And Prabhupada gave us so clear instructions. It's so clear. It's amazing how clear. And we have always seen when there's some negligence in following these basic principles, problems come up.
Yeah.
And those problems can never be solved. Seem to be like a curse. And when you've been in a position of manager or something like that, you know, by the years, you notice that whenever there's some problems, you know, be it individual or community or like zonal problems, when you go deeper and deeper, deeper, deeper to the root of the thing, it is because the four regulated principles are not strictly followed. The 16 rounds, there's no good rounds chanted, and the spiritual program is weak. Yes. That's like the nurture. How is it nurture?
Yeah.
Nurture in the roots. How can you expect the plant grows nicely if you don't put water on the roots? But here we are, we're talking about this. And how many are we? 5 people. Yeah. And we ourselves, we've heard it many times. Would be nice if more people would be there, would normally not there, and they would hear this.
They are not interested.
Are you coming to the temple every day? No.
There's also...
So you're also one of them. They are not interested.
When they are great souls giving lectures, and it's usually more going on in the temple than... I'm more inspired to
So become a great soul.
Then
become a great soul then. And make it happen. What's the big deal? You know how to do, you know how to chant so nicely. You know how to, you know how to sing so nicely, you know how to play the danga. Why did you come every day and sing Mangalati? For the benefit of Sri Sri Gaudiya, benefit of Srila Prabhupada, for the benefit of the Gurus. Why didn't you make it your contribution? Without fail. Every day I'm here singing Samsarada. Everyone knows. Today, Mukunda has come to give us mukti again.
Nobody's coming.
Doesn't matter! You're singing for Srila Prabhupada, you're singing for the deities. That's enough. Everyone wants to take part in it is welcome. If nobody comes, we just go on. Just like Srila Bhaktisiddhanta Saraswati mentioned, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Sometimes when he sent out the disciples to preach, and there would be nobody coming. And then Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, doesn't matter. You preach the words. And Krishna will send people. If there's one person to be asking, then naturally Krishna will send people. Because this movement is not under Maya's control, it's under Krishna's control. And if we just ignite the fire a little bit, give a little bit fuel to it, Krishna will help. Just like also economic problems, they also usually the result of the same thing. You know? When there's no inspiration, no spiritual inspiration, nobody is ready to contribute. For what? For what should I contribute to if there's nothing happening? And not only that, also Krishna, he inspires people to give from within to help his devotees. If his devotees are in need, Krishna gives. And if the devotees, you know, are not up to, standard, or even misuse funds, and Krishna just closes the tap. The tap, I said. Just closes the tap. Otherwise, why does Krishna say in the Bhagavad Gita that to my devotees I give everything they lack and I preserve everything they have? Is that an empty statement? Is that symbolic? No, it's practical. It's practical. And Krishna maintains his devotees. Krishna maintains his movement. And we shouldn't wait that somebody else does it. Every member of this ISKCON has this responsibility to see that the basic principles of Prabhupada's teachings are maintained. Of course, especially the disciples of Prabhupada. We have a great responsibility to maintain what Prabhupada has given us. At least maintain, if not expand, Prabhupada said, at least maintain it. So what's the big deal? You know, just get up in the morning, kick yourself in the to get up, in Hintern treten, tritt dir selbst in Hintern, damit du aufstehst morgens. Ne? Und dann kommst du zum Tempel. Und chant is Hare Krishna. What's the big deal? Was verlierst du dadurch? What are you losing by this? Nothing. And the gain is tremendous. Isn't it?
Yes.
Everyone who takes part in the morning program, it's just, you know, you become inspired in spiritual life. You become enlightened. You become rejuvenated. Simple as that. And you also become tolerant. Because this material world is a troublesome place. Unless you become tolerant, how can you tolerate? Unless you have some spiritual strength. Now you got this first class temple here. Everything's so nicely painted, everything here. And it's crumbling because devotees are losing their interest in spiritual life. What?
Krishna's plan. Not that the devotees
lose their faith. That's not Krishna's plan. That's Maya's plan.
But Maya is also part of Krishna. But actually, I guess it's...
That's Maya's plan.
Maya is also part of Krishna.
But still, that's Maya's plan.
Nothing what Krishna
Maya complies with a certain function.
Just going back to the roots, I guess that's the thing. People don't get less Krishna conscious. They just meditate. They contemplate. They just are not so.
With a little effort, this place will be booming.
It will,
because there's so many people out there who are interested in Krishna consciousness. The whole public in Germany, the public in Germany has become so receptive to Krishna consciousness.
We just have to be more open.
But those who are failing are the devotees, because
we should not divide people into karmis and devotees, and we should not try to control them. We should just be open and understand that this is the property of everyone. No one can say.
No, it's not the property of everyone.
Actually, yes.
No, it's Krishna's property.
Yes, Krishna is everyone.
No.
Yes, sorry.
No. Unless you accept Krishna, you have no right to participate in this.
Yes, but people who come here should be able to.
First of all, we have to understand that everything belongs to Krishna.
To take advantage of devotional service.
Then
so
we
that
have
they
a right.
can take a sponge or a cloth to clean. Not that people don't like it, but. I guess the problem is that the devotees don't allow them to do anything, and they make them feel like children, not like grown-ups. Like, if people come, we should tell them, well, actually, we are fallen, or you are as much as me, and we have to arrange something nice for Krishna, and please kindly make yourself at home, take what you want, but also give what you want. Not make them somehow limited, like, you have to sit there, I'll bring you the plate, and then eat, and then go. No, just do something, and everybody wants to do something. That's my point of view.
Everyone likes to take something.
But also likes to
That's
be giving and taking must also always be balanced. If it's not balanced, people stay away. If we make them feel like little children in the kindergarten, they come here, sit here, we bring them the plate and the cup, and we tell them what they have to think, what they have to eat. We should engage them. What are you able to do? We should inquire. What is your goal? What is your point of view? What is your submissive potential? How do you want to contribute? That we should do. And then we should collect these desires to help and try to combine them, to connect them, to make something nice, a result. Activities don't actually always have to be in the temple, can also be outside activities.
I think this goes a little too. We're already over time. Thank you very much. Hare Krishna.